Es wurde mir ein Text gegeben für die Männerfreizeit und wir werden einiges aus diesem Text nehmen und auch aus einer anderen Stelle. Ich hoffe, dass ihr eine Bibel bereit und dabei habt, damit wir die Stellen zusammen lesen können. Aber bevor wir das machen, müssen wir unsere Vorstellungskräfte benutzen. Ich denke, wir wissen alle, wer Korinth war, dass Korinth eine Gemeinde, eine Stadt ist und war im ersten Jahrhundert, wo es eine Gemeinde gegeben hat. Und Paulus hat einen Brief an diese Gemeinde geschrieben. Zwei sogar. Vielleicht drei. Wissen wir nicht. Wir haben nur zwei. 1. Korinther, 2. Korintherbrief. Aber ich will, dass wir uns vorstellen, dass wir in Korinth sind. Es ist an einem Sonntagabend, es ist noch ein bisschen hell draußen. In Korinth gibt es eine Ebene und dann gibt es so einen Berg. Und man sieht einen Berg, das heißt Akropolis oder Akro-Korinth da oben. Und da oben waren viele, viele Gebäude, Tempel. Alle Götter hatten einen Tempel da auf dem Akropolis. Stellt ihr euch vor, wir sind auf der Ebene und wir sind auf einer Straße, das heißt die Agora-Straße in Korinth, 55 nach Christus. Und wir beobachten, was dort los ist. Wir sehen Gruppen von Menschen, die alle in eine Richtung gehen. Auf einer Seite der Straße sehen wir eine Gruppe von Sklaven. Und diese Sklaven freuen sich so sehr, dass sie ein bisschen Zeit frei haben. Ja, dass sie was zusammen machen können. Und sie sind mit anderen Sklaven und freuen sich, dass sie mit anderen zusammen sein dürfen, die ihre Lage begreifen und verstehen. Auf der anderen Seite der Straße eine Gruppe von dreckigen Tagelöhnern, die auch frei haben jetzt und auch zusammen gehen. Sie gehen alle ein Athen-Imbiss vorbei, stellt ihr euch vor, direkt auf der rechten Seite und werden zugewinkt von ein paar Familien, die dort gerade fertig sind mit ihrem Essen. Fleischspieße, direkt aus dem Athena-Tempel, auf dem Akropolis. Sieht gut aus, riecht auch ganz gut. Eine Frau kommt aus einer Seitenstraße. Und sie glattet ihre Kleider und sie guckt links und rechts und dann geht sie auch in diese Richtung mit den anderen. Und sie werden alle von einem Wagen überholt, voll edlen Menschen, reichen Menschen, die nicht links oder rechts schauen, sondern nur geradeaus. Sie haben scheinbar nichts mit den Armen zu tun, die auf beide Seiten der Straße sind. Und bald kommen alle diesen Menschen zu einem Platz. Ein Gebäude vielleicht, wissen wir nicht, können wir nicht wissen. Aber auf diesem Platz versammelt sich die Agora-Gemeinde Christi in Korinth. Vorstellungskräfte, okay? Ringsum das Gemeindehaus gibt es viele kleine Gruppen, die sich unterhalten. Und man hört zu und sie sprechen alle in anderen Sprachen, mal Griechisch, mal Latein, mal Ägyptisch. Mal Hebräisch, Aramäisch und so weiter, viele verschiedene Sprachen. Und viele sind, auch einige sind schon in dem Gemeindehaus und sitzen und beten zusammen. In einer Ecke führen einige eine ganz laute theologische Diskussion, eine Debatte sogar. Es ist viel Unruhe, aber mit der Zeit finden sie alle ihre Plätze. Man merkt aber, wenn man rumschaut, dass sie alle in ihren kleinen Gruppen sind. Hier sind Juden, die zusammensitzen, hier Römer, Ägypter, eine Gruppe von Syrien, von Anatolia und so weiter, Afrikaner. Und nach einer Weile geht einer nach vorne, wie Sven heute gemacht hat, und versucht alle zusammen zu rufen. Versucht, die Gruppe zur Ruhe zu bringen. Und sie kommen zur Ruhe und plötzlich steht eine Frau auf und ganz laut redet sie, plappert sie in eine Sprache, die keiner verstanden hat. Und dann kommt einer, der rennt nach vorne und er hat eine Weisung bekommen vom Geist und er will es mit anderen teilen. Und das geht einfach weiter so. Es ist eine große Unruhe. Und es gibt einen Geist der Uneinheit in dieser Gemeinde. Aber willkommen in der Korinther Gemeinde. Die sind begabt. Das sehen wir, wenn wir erste und vor allem ersten Korintherbrief lesen. Sie sind begabte Menschen, aber sie sind sehr unterschiedlich und sie sind gespalten. Wenn wir die Beweise lesen aus dem Brief selber oder den beiden, 1. und 2. Korinther und auch aus der Apostelgeschichte, bis aus dem Römerbrief, merken wir ganz schnell, dass es große Probleme gegeben hat in dieser Gemeinde. Zwischen Reichen und Armen, zwischen Sklaven und Sklavenhändler gab es Probleme. Es gab unterschiedliche Rassen, es gab Hautfarben, es gab Sprachenunterschiede. Es gab die, welche Geistesgaben hatten, anderen, die keine hatten. Es gab die, welche ihre Geistesgaben ausgeübt hatten, ohne Rücksicht auf den anderen, wie diese Frau oder der Mann nach vorne gerannt ist. Ach, schwierig. Gottes Kinder waren die alle. Aber sie waren sehr, sehr unterschiedlich. Korinther würden wir sie nennen. Korinther. Steckte viel Korinther in ihnen, immer noch. Was hat das mit uns zu tun? Ich meine, jede Gemeinde hat ein bisschen Korinther in sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Jede Gemeinde. Aber Gott hat Gemeinden zusammen gemacht, ob es Korinther-Gemeinde ist oder Chemnitzer-Gemeinde oder in Abilene, die Gemeinde, wo ich jetzt diene. Wir sind so unterschiedlich. Wir kommen aus verschiedenen Ländern. Wir haben verschiedene Sprachen. Wir haben verschiedene Sitten. Wir haben Mitglieder in unserer Gemeinde aus dem Kongo. Einige Familien. Andere, die aus Mexiko sind. Und sie sprachen Spanisch und so weiter. Verschiedene Sozialschichten. In unserer Gemeinde haben wir von erfolgreichen Geschäftsleuten bis zu Arbeitslosen. Viele Gemeinden haben diese Unterschiede. Wir haben religiöse Hintergründe, die unterschiedlich sind. Manche von uns sind aus der katholischen Kirche oder evangelisch oder Pfingstrichtung, was weiß ich. Und viele Gemeinden heutzutage haben Menschen, die mal Buddhisten waren oder Hinduisten oder sogar aus dem Islam. Viele Gemeinden bei uns und auch in Europa. Es gibt Glaubensunterschiede, nicht wahr? Dinge, die wir nicht alle genauso sehen aus der Schrift. Der eine sieht es so, der andere, wir haben unterschiedliche Auslegungen, sei es Musik oder Zukunft der Gemeinde oder was weiß ich. Unterschiede haben alle Gemeinden. Und was interessant ist, wir werden alle mit dem Blut Christi gewaschen, Sünden werden vergeben und dann werden wir alle in einen Topf geschmissen. Und wir sollen überleben. Wir sollen in Frieden existieren miteinander, zurechtkommen miteinander, reich und arm, geistlich, weltlich und so weiter und so fort. Ich dachte an viele Stellen und wir könnten, wenn wir Zeit hätten, viele Stellen betrachten, aber wir wollen nur hauptsächlich eine Stelle betrachten im Jakobusbrief. Dann kommen wir zu der Offenbarung zurück am Ende. Jakobus Kapitel 2 fangen wir an. Das ist ein gutes Beispiel. Jakobus schrieb an Gemeinden, ja, die waren Juden, aber die waren in der Diaspora. Die waren überall zerstreut in der Welt damals. Und sie hatten ihre Gemeinde. Und er hat an diesen Gemeinden geschrieben. Und er redet zum Beispiel in Kapitel 2 und Vers 1. Er sagt, meine Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren herrlichen Herrn, frei von jeder Parteilichkeit. Okay, einfach gesagt. Nehmen wir an, es kommt ein Mann in eure Versammlung, der goldene Ringe an den Fingern hat und eure Sachen trägt. Und dann kommt ein Armer in schmutzigen Kleidern herein. Und ihr wendet euch dem gut gekleideten Mann zu. Und ihr sagt, ach, hier ist ein schöner Platz für dich. Zu den Armen aber sagst du, ah, du kannst dort stehen bleiben oder setz dich hier an meine Fußbank. Seid ihr da nicht in Widerspruch mit euch selbst geraten und zu Richtern mit bösen Hintergedanken geworden? Wow. Richter mit bösen Hintergedanken. Einfach sowas zu werden, nicht wahr? Richter mit bösen Gedanken habe ich immer gelernt, als ich Deutsch gelernt habe. Oder in der Neue Genfer Übersetzung, ihr macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen. Was sind diese bösen Gedanken oder verwerfliche Überlegungen, die uns zu Richter übereinander machen? Müssen wir im dritten Kapitel was vorlesen? Wir haben schon gesehen, in der Gemeinde, in den Gemeinden gab es Probleme zwischen Reichen und Armen. Hier geht es weiter. Vers 13 im Kapitel 3. Wer von euch ist denn weise und verständig? Er soll das durch seinen Lebenswandel zeigen, und zwar in der Bescheidenheit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigenliebe in eurem Herzen habt, dann rühmt euch nicht und verdreht nicht die Wahrheit. Solch eine Weisheit kommt nicht von Gott, sie ist irdisch, sinnlich, teuflisch. Wo nämlich Eifersucht und Eigenliebe herrscht, gibt es Unzufrieden und jede Art von Gemeinheit. Dagegen ist die Weisheit von oben erstmal rein, dann friedfertig, gütig, nachgiebig, sie ist voller Erbarmen, gute Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei. Die Frucht, die aus der Gerechtigkeit wächst, wird in Frieden gesät. Wow. Sie scheinen große Schwierigkeiten zu haben in der Gemeinde. Unterschiedlichkeit unter ihnen, haben Bitterkeit und Eifersucht, Selbstsucht und so weiter gewirkt. Wenn wir weiterlesen im Kapitel 4, hat es Kriege und Streitigkeiten unter ihnen bewirkt. Sagt der Vers 1, und das würde nie passieren unter uns. Ja? Wir leben meistens in Frieden miteinander, ist schön, aber wir müssen immer aufpassen. Und wie wir bemerkt haben in dieser Stelle, wenn wir wie die Welt denken, wenn wir die Weisheit der Welt haben, oder meinen, diese Weisheit zu haben, wenn wir wie die Welt denken, dann werden wir genauso Richter werden übereinander. Weil so denkt die Welt, nicht wahr? Er denkt anders als ich. Ich kann ihn nicht leiden. Sie verdient mehr als ich. Kann sie nicht leiden. Er ist erfolgreicher als ich in seinem Beruf. Hat Minderwertigkeitsgefühle. Kann ihn nicht leiden. Ja, sie spricht eine andere Sprache oder kann meine Sprache nicht gut. Erst meine Sprache nicht. Kann ich gut begreifen, verstehen. Aber diese Unterschiede. Sie kommt aus einem anderen Land. Es ist so einfach für uns Richter mit bösen Gedanken zu sein, wenn wir wie die Welt denken. Wir haben ein Experiment gemacht an der Männerfreizeit diese Woche. Ich habe Spaß gemacht, aber braucht ein bisschen Zeit. Als alle Männer durch die Tür kamen, haben sie ein Putzerteil aus einem Beutel genommen. Ganz kleine. Ich habe ein Putzer gekauft mit 1000 Stücke. 1000 Stücke. Ich habe die immer noch im Kofferraum bei Harald. 1000 Stücke. Jeder hat einen Teil genommen. Und wir saßen alle dort, so 60 Mann. Und ich habe sie gebeten, die Teile hoch zu zeigen und dann zu versuchen, die mit den Teilen von den Nachbarn anzupassen. Ging nicht. In einem Fall ging das. Zwei haben die richtigen Teile gehabt. Aber denk mal darüber nach. Ich meine, das mag ein einfaches Beispiel sein, aber so sind wir. Wir sind alle Putzuteile in einem Bild. Wir haben verschiedene Farben. Wir haben verschiedene Ecken und Kurven. Die sind so unterschiedlich. Aber wie kommen wir zusammen? Wie passen wir zusammen? Was brauchen wir, damit wir zusammenpassen? Macht ihr Putzen irgendjemand zu Hause? Du? Ah, oh, wow. Okay. Was braucht man, um ein Putzen mit 1000 Teile zusammen zu machen, zu bauen? Viel Geduld, nicht wahr? Ja, viel Geduld. Verständnis für die anderen, die auch daran teilnehmen. Für einander. Verständnis für einander. Und auch natürlich viel Liebe. Kolosser Kapitel 3 möchte ich eine Stelle vorlesen. Kolosser Kapitel 3, ab Vers 12, damit wir den Zusammenhang besser verstehen. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde, Geduld, alle Dinge, die wir gebrauchen werden, um unser Putzerbild zu machen. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst ihr euch auch vergeben. Doch das Wichtigste von allem, Vers 14, ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Liebe. Einzige, was es möglich macht, dass alle diese Teile zusammenpassen. Wenn die in einem Beutel sind, wie bei mir im Kofferraum von Harald jetzt, sieht das furchtbar aus. Aber das Bild ist herrlich schön, wenn alle 1000 Teile zusammengetan werden. Ja. Was wäre es, wenn wir das Bild zusammenbauen würden und am Ende fehlen 20, 40 Teile? Lothar, das ist kein schönes Bild, ne? Wenn 40 Teile fehlen, wenn 2 Teile fehlen, ist das Bild nicht schön. Und so ist es. Ihr seht, was ich sagen will. Wir brauchen alle unsere unterschiedlichen Teile und das ganze Bild. Und das Wichtigste, der sagt, das Wichtigste ist Liebe. Ich würde das noch einen Schritt weiter nehmen und sagen, das Wichtigste ist, dass wir als Putzelteile in den Händen sind von dem, der das Bild geschaffen hat. Der weiß, wie das Bild aussehen soll. Dass er das zusammenbauen kann. Epheser Kapitel 4, Vers 16. Ihm, Christus, verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke, wir könnten sagen in unserem Kontext, all der verschiedenen Puzzleteile ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Und so passiert Wachstum in der Gemeinde. Zurück zum Jakobusbrief, aber nur kurz. Jakobusbrief Kapitel 4 haben wir noch nicht angeguckt, nur den ersten Vers. Weil er gibt uns die Anfänge, die Anfangsschritte, wenn wir das in Ordnung bringen wollen. Woher kommen die Streitigkeiten, die Kriege unter euch? Sind es nicht eure eigenen Begierden, die sich regelrecht schlachten und in euren Gliedern liefern? Ihr seid gierig und bekommt doch nichts. Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet. und nur euer Gier befriedigen wollt. Wisst ihr, Treulosen, denn nicht, dass Freundschaft mit der weltliches Denken, Feindschaft gegenüber Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zu Gottes Feind. Meint ihr denn, die Schrift redet umsonst? Gott wacht eifersüchtig über den Geist, den er in uns wohnen lässt. Aber Gnade gibt er umso mehr. Deshalb sagt er, hören wir gut zu, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. So, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, der wird dann von euch fliehen, nähert euch Gott, dann wird er euch auch nahe sein. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt euer Herz, ihr Zwiespältigen, füllt euer Elend, trauert und weint, euer Lachen soll sich in Trauer verwandeln und euer Freude in Kummer. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Sehr oft lesen wir Bibelstellen im Neuen Testament und meinen, die sind auch uns als Einzelpersonen, für Einzelpersonen gemeint. Und viele sind. Dort fängt es an, das sehen wir hier. Aber in diesem Fall, Korintherbrief und den meisten Briefen, geht es um Gemeinden, um Gruppen. Aber hier sehen wir, das fängt mit allem von uns an. Wir sollen Gott nähern, wir sollen uns reinigen lassen, wir sollen demütig sein vor dem Herrn. Dann kann es funktionieren. Ob Corinth oder Chemnitz oder Abilene oder Sardes, wo auch immer wir uns befinden. Ja, auch sehr viel Geduld, viel Ausdauer, viel Entschlossenheit. Diese ist meine Familie und ich will das Beste dafür. Ich will dabei sein. So, so sehr wichtig, diese Einstellung zu haben. Aber gehen wir zum Schluss dann Offenbarung Kapitel 3. Haben wir schon gehört, diese Gemeinde in Sardes hat einen Namen gehört. Gemeinde in Sardes. Wow, die sind so toll, die sind so lebendig. Die machen alles, sie können alles. Sie wachsen ständig. Aber das war nicht der Fall. Jesus, der das sagt, sagt, ihr seid tot. Ihr habt nur einen Namen, dass ihr lebt. Ihr seid tot. Und seine Worte sind, wache auf oder werde wach und stärke den Rest, der noch Leben hat, damit er nicht vollends stirbt. Was du tust jetzt, meint er, kann vor meinem Gott noch nicht bestehen. Das ist ein Wachstumsprozess, nicht wahr? Für allen, für jeden Gemeinde ist es ein Wachstumsprozess. Aber es fängt mit uns erstmal Einzelnen an, dass wir uns waschen lassen, dass wir uns vor Gott demütigen, dass wir Gott nähen, damit er etwas aus uns machen kann. Mit sanfter Hand kann er alle diese Teile zusammenbauen und mit Liebe können wir das Bild dann machen, was er wollte vom Anfang an. Amen.